ARD.
Mein Name ist Mario Neumann. Die freundliche Frage "Eine Stunde reden" steht auf einem DIN A3-Schild, mit dem ich für diesen Bremen 2-Podcast umherziehe. Es dauert eigentlich nie wirklich lange, dann treffe ich jemanden, der Lust und Zeit hat, sich mit mir im Studio zu verabreden. Dieter Gallein aus Lilienthal ist mir in der Bremer City über den Weg gelaufen und schwelgt gerne in Erinnerungen, etwa an seinen Schwiegervater.
Ich weiß noch, wie ich da nach Borchfeld kam. Ich kannte das ja nicht. In Gröbling hatten wir keinen Garten. Die hatten einen Garten, waren Selbstversorger. Da gab es auch Pflaumen aus den 50er Jahren. Nicht? Und ich denke, oh, die sehen aber komisch aus. Schmeckten aber trotzdem, wenn Oma die auf den Tisch stellte. Und irgendwann war ich mit ihnen im Garten und hatte so eine grüne Dose gehabt und stäubte damit rum. Ich so, was ist das denn da? Oh, steht E605 drauf. Ist aber nicht gesund, sage ich zu ihm. Ne? Guckt er mich an, sagt, brauchst ja nicht zu essen. Ne? Also er ist knapp 97 geworden.
Vermutlich werde ich bei jeder Ultraschalluntersuchung künftig an Dieter Gallein denken, denn er verkauft die entsprechenden Geräte dafür. Er vertraut unserer medizinischen Versorgung, hat auch selbst gute Erfahrungen gemacht.
Ja, gesundheitlich gab es da schon 2016 ein Problem, aber die Jungs sind so gut heute. Ja, also die kriegen das alles wieder irgendwie gebacken.
Hast und, du Krebs besiegt oder was?
Besiegen kann man den nicht wirklich. Ne? Also man kann ihn einengen und unterdrücken. Ist soweit gut gegangen und schauen wir mal. Ne? Also Prognose ist gut.
Wie Dieter Gallein zu seinem Job gekommen ist, was er ansonsten mit seinem Leben anstellt und warum er die Postkarte mit Sanddüne und Leuchtturm aus dem Koffer genommen hat, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek.
Hallo, Dieter Gallein.
Hallo Mario.
Wir haben uns auf ein Du geeinigt.
Ja.
Und ich habe dich danach noch ein paar Mal gesiezt, als wir hier alles eingerichtet haben. Es tut mir leid, Dieter.
Das ist nicht schlimm.
Du wirkst auf mich einfach schon eher wie so eine, ich will es mal positiv formulieren, wie so eine Respektperson, wo ich mich mit dem Sie eigentlich ganz wohl fühle. Du bist älter als ich, glaube ich.
Das stimmt, ja, das ist richtig.
Du bist
68.
Okay. Und du bist Verkäufer, hast du eben gesagt?
Naja, verkaufen tue ich und es klingt natürlich ungleich schöner, wenn man Berater sagt. Berater für Ultraschalldiagnosesysteme.
Ich habe das Gefühl, irgendwann beraten wir uns alle im Kreis.
Lange man da Geld mitverdienen kann, Leuten eine Freude macht und ja, dazu beiträgt im Gesundheitswesen, also auch dafür zu sorgen, dass da gute Dinge passieren, ist das keine schlechte Sache.
Du hast ein lässiges Jeanshemd an und du siehst so ein bisschen aus, so von deinem Teint, wie wenn du eine Ferienwohnung in Spanien hättest, eine eigene.
Ich habe keine. Das muss irgendwie mit den Genen zusammenhängen. Ich war vor kurzem bei einer Hautärztin, die guckte mich dann auch sehr gründlich an, eine ältere, sehr erfahrene Dame. Und die sagte dann zu mir, nachdem sie fertig war und nichts gefunden hat, was irgendwie weiter behandelt werden muss, da sagte sie, sie sind einer der wenigen Menschen, denen ich nicht zwingend rate, die Sonne zu meiden. Weil mein Hauttyp irgendwie so ist, der ist nach 3 Tagen dunkel. Als ich Kind war, Schulferien waren, damals Gröbling, wo ich groß geworden bin, kamen wir wieder, nach 6 Wochen war es, glaube ich, und der Lehrer sagte, boah, wo warst du denn in Urlaub? Ich sage, wir waren in Sandstedt hier zwischen Bremen und Bremerhaven an der Weser. Ja, dann waren, wer weiß wo, teilweise da weite Strecken gemacht. Ich bin nach 3 Tagen Schwimmbad oder eben da an der Weser, sehe ich aus wie andere Leute nach 3 Wochen Italienurlaub. Das ist irgendwo nicht beeinflussbar, das geht von allein.
Ah ja. Wir haben uns getroffen, irgendwo in so einer kleinen Mall zwischen Domshof und
Lloydpassage heißt die, glaube ich. Ne?
Nein, kann das sein? War das eine Lloydpassage?
Oder nee, Katharinenpassage.
So, da war das. Und da warst du mit mehreren Leuten, glaube ich, oder?
Bist du langgelaufen? Nein, ich war alleine.
Du bist langgelaufen mit einem Plastiktütchen in der Hand.
Korrekt.
Und du hattest es ziemlich eilig.
Ich hatte leider keine Zeit. Du hattest mich noch gefragt, ob wir uns unterhalten wollen.
Oder schon verabreden wollen.
Oder verabreden wollen.
Und dann
hast du
mir eine Mail geschrieben und in diesem Mailfuß stand das schon drin mit irgendwie Diagnose.
Absender Gallein Medizintechnik.
Medizintechnik, ja. So, genau. Das ist deine Vertriebsfirma.
Also ich habe 89 angefangen bei einem großen Konzern als Berater für Ultraschalldiagnosegeräte. Letztlich Ziel, die Systeme zu verkaufen bei niedergelassenen Ärzten und im Krankenhaus. Und
Ultraschall ist das, was man braucht zum Beispiel, wenn man ein Baby im Bauch hat?
Zum Beispiel, das ist am bekanntesten. Da kennt es jeder her mittlerweile. Und da wird geguckt, ist alles drum und alles dran. Da kann man schon sehr gut mittlerweile aufgrund der hohen Qualität, die die Geräte heute erreicht haben, tolle Sachen sehen.
Der Verkäufer spricht. Aber wofür braucht man da diesen Dieter Gallein? Du bist quasi dann selbstständig?
Es ist
und du bist so der Mittelsmann zwischen den Praxen und der Firma?
So war das. Und zwar bis 2006. Denn ich bin ja schon über 20 und es ist so, wenn du in einem Konzern arbeitest und wirst älter und bist immer gut dabei, dann ist das alles fein. Du hast einen Vertrag, meiner zum Beispiel, aus dem Jahre, ich meine 89. Da hast du auch ein recht gutes Gehalt drinstehen. So, und die Zeit geht voran und jüngere Leute sind auf einmal sehr viel günstiger und viel leichter zu bekommen. Und dann möchte man gerne so die etwas reiferen Leute austauschen gegen zwei oder drei Jüngere, denn das kommt vom Gehalt fast hin. Also kommen sie dir so langsam auf die Pelle, ja, und sagen, pass mal auf, mein Lieber, das gefällt uns nicht und sowas ist auch nicht ganz so toll. Ist nicht so dramatisch gemeint, das muss man sportlich sehen, aber gefallen tut es einem nicht wirklich. Dann kommt noch eine Situation dazu, dass Konzerne dann auch grundsätzlich Personal abbauen möchten und auf freie Mitarbeiter, sprich auch Händler, wechseln möchten, weil die laufen von alleine. Die werden, wenn sie krank werden, dann auch nicht von der Firma bezahlt. Und da habe ich gedacht, naja, ob ich das so machen möchte. Ich habe selbst einen Händler aufgebaut, habe dann irgendwann mal geguckt, wie der tickt und habe gedacht, der kocht ja auch nur mit Wasser. So schlimm kann das nicht sein. Und bevor sie dich irgendwann gar nicht mehr lieb haben, es gab in Warnemünde, bitte.
Waren dann die Kritikpunkte wirklich echte Kritikpunkte oder waren die so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, um da was zu finden, um dir sozusagen...
Da ich ein sehr ehrlicher Mensch bin, beides. Ja. Man wird einfach ruhiger irgendwann. Man weiß, wie der Hase läuft. Ja, du hast dann Kliniken und niedergelassene Kunden gehabt und man baut ja Kontakte auf, wenn man im Verkauf ist. So. Und wenn man dann mehr mit dem Kopf als mit den Füßen arbeitet, dann fängt das an, richtig Spaß zu machen. Weil dann ruft auch schon mal jemand an und sagt, Mensch, egal, wir brauchen hier ein neues Gerät und was nehmen wir denn da? Und können Sie ein gutes Angebot machen? Na klar, es gibt Wettbewerb und das muss ja auch dann alles so eingehalten werden von den Statuten her. Aber man braucht nicht jedes Mal hinfahren. Das heißt, man kann dann einfach etwas gelassener arbeiten. Das möchten die Vorgesetzten aber nicht unbedingt. Die möchten,
die wollen
das
einen laufen lassen.
Ja, die wollen, dass da Power kommt, dass da morgens um 7 Uhr schon dann also der Blutdruck so bei 170 zu 90 ist und dass man dann richtig die Flagge gehisst hat und am 8 Uhr stellen Sie bitte Ihren Motor beim ersten Kunden ab und machen da Ihr Geschäft. Wenn man dann den Bogen raus hat und war erstmal im Kindergarten, hat das Kind abgegeben, war vielleicht noch in der Autowaschstraße, hat dann noch überlegt, ob alle Einkäufe da sind, die man vielleicht noch zusätzlich tätigen kann und dann anfängt mit dem Tagesgeschäft, ja, irgendwann kommen die dahinter und sagen, Mensch, den müssen wir mal ein bisschen genauer angucken. Ja. Und dann fängt das an, ungemütlich zu werden.
Du warst Außendienstler.
Außendienstler.
Magst du sagen, für welchen Konzern? Oder
nein, das ist überhaupt kein Problem. Das ist eine Weltklasse-Firma. Siemens heißt er. Gut bekannt. Und
dann bist du da freiwillig gegangen oder haben die dir denn eine Abfindung angeboten?
Also das war so. Nein, das kommen jetzt keine zwei Stunden langen Monologe. Aber wir hatten in seiner Zeit in Warnemünde mal wieder eine Tagung, wie so viele, die immer sehr unterhaltsam waren. Es gab gutes Essen und Getränke und damals habe ich noch geraucht. War wirklich eine schöne Truppe jedes Mal, die sich dann da getroffen hat. Und dann hieß es, ja, Leute, wir müssen was ändern. Und wer hat denn Lust, diesen Weg mitzugehen? Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du die Ohren sehr weit aufmachen. Es wird spannend.
Es gibt eine Art... ein Angebot.
Genau. Und da hieß es dann, ja, also wir möchten mehr Händler haben und wer Interesse hat, möge sich melden. Da mein Direktorchef damals mich wirklich nicht mehr so richtig lieb hatte, okay, habe ich gesagt, der Deal sieht so aus. Wir haben ja in Bremen eine Niederlassung, wo an der Universitätsallee jetzt mittlerweile eine Schule eingezogen ist. Toller Neubau.
Stimmt.
Da war ein sogenanntes Ultraschall-Center drin. Das hatte ich damals entwickelt, kopiert und optimiert. Ich habe geguckt, was die Konkurrenz macht und warum immer die Geräte zum Kunden bringen, ist doch viel besser, wenn die zu uns kommen. Denn wer kommt, will kaufen. Da habe ich gedacht,
das ist ein cooler Spruch.
Ja, ne, also solche Dinge bleiben ja auch hängen im Laufe des Lebens. Und wie das gebaut wurde, habe ich gedacht, da musst du mit rein. Zumal ich in Liegenthal lebe, Entfernung 6,9 Kilometer. Und es hat geklappt. Ich bin da reingekommen in diesen Raum. Als Händler war nicht kompliziert. Ich bin dann irgendwann nach Erlangen gefahren, habe dann dort mit den Häuptlingen gesprochen. Da saß eine Tante von der Personalabteilung daneben. In 15 Minuten waren wir fertig. Es ging nur noch ums Feintuning. Ich sage, ich brauche noch einen Computer, kostet auch Geld. Oh, sorgenvoller Blick des Häuptlings zur Personalkollegin. Können wir das auch noch bezahlen? Ja, können wir auch noch bezahlen. Ging um ziemlich viel Geld. Und
Das heißt, bitte. Dein Arbeitgeber hat dir quasi dein neues Geschäft mit wirtschaftlich zur Verfügung gestellt.
Das war schon da. Das hatte ich also für Siemens in diesem Gebäude aufgebaut.
Stimmt. Und du bist dann da reingegangen als eigenständiger Händler.
Ich durfte allerdings zu den anderen Kollegen, die da schon gearbeitet haben. Da gab es noch einen aus Osnabrück und eine Kollegin aus Bremen, die da auch mächtig rumgebastelt haben. Ich durfte damit rein, wenn ich einen Kunden hatte. Und habe dann gesagt, So, Dr. X, Dr. Y, kommen Sie zur Universitätsallee ins Siemens Ultraschall Center. Das war der Deal. Also ich war eigentlich nur mal Gast. So war es gedacht, dass ich nachher dort sehr viel Zeit verbracht habe. Liegt daran, dass ich auch die Idee damals hatte, das zu machen. Denn die Distanz von mir zu Hause dahin.
Und hast du dann aber da Rechnungen dann geschrieben, oder?
Ich bin selbstständig geworden, als ich bei Siemens ausgestiegen bin. Ich fakturiere selber, kaufe bei Siemens ein und habe dann auch weiterverkauft. Das war schon so ein Sprung ins eiskalte Wasser, aber dank der hervorragenden Beratung von den Existenzgründungsabteilungen Landkreis Osterholz und ja, Internetkollegen, die es gut gemeint haben, die gesagt haben, du brauchst keinen Steuerberater, das kannst du alles ins Handschuhfach legen und am Ende des Jahres holst du die paar Zettel raus und machst das mal eben. Das ist Unsinn. Also was man braucht, ist ein Steuerberater. Einen guten Steuerberater, weil das kann man sich sparen. Alles, was man nicht selber gut kann, sollte man versuchen zu delegieren. Da kann man lieber auf Personal verzichten, weil letztlich geht es ja um den Verkauf. Und wenn das funktioniert, dann braucht man noch diese anderen Baustellen.
So, das heißt, seit wann bist du jetzt seit?
Seit 2006 selbstständiger Fachhandelspartner für Siemens, für den Vertrieb von Ultraschall-Diagnosesystemen.
Darf ich mal ganz direkt fragen, wie viel musst du im Monat verkaufen, damit das für dich alles gut ist? Sind das eher so 2 oder eher 20 oder 200?
Also seit 2000 und im Rechnen 16, 17, 18 gar nichts mehr, weil ich bin dann seitdem schon Rentner.
Ach so, stimmt.
Aber das ist ein nettes Hobby, das jetzt noch zu machen, weil wenn der Druck nicht da ist, macht es dreimal so viel Spaß. Die Kunden merken das, freuen sich, da kommt einer von uns, der hat also auch die Absicht, nicht tot zu arbeiten, sondern das alles ein bisschen mehr mit dem Kopf als mit den Füßen zu regeln. Und das macht jetzt richtig Spaß. Meine ältere Tochter ist mit drin, die jüngere auch, aber die ist etwas mehr beim Staat im Moment beschäftigt, hat dafür studiert. Aber die Ältere hat auch bei Siemens zufälligerweise Siemens Ultraschallgeräte verkauft, dort auch eine Ausbildung gemacht und wird mich beerben. Also wir sind uns das sehr einig und das ist also ein Familienbetrieb, den wir machen. Mein Bruder war auch mal drin, aber der hat mich im Moment nicht mehr besonders lieb. Und ja, ist nicht so schlimm, wir finden uns schon wieder.
Aber also, nicht vor Gericht.
Na, um Gottes Willen, na, wir sind Familie. In der Familie muss man freundlich zueinander bleiben, auch wenn es mal Situationen gibt, wo man nicht ganz so voneinander begeistert ist. Aber das ist halt, glaube ich, in jeder Familie mal und so und mal so.
Das halten wir auch so schön diskret, richtig? Ich muss jetzt nicht weitere Nachfragen stellen.
Kannst du. Also mit Eddie, das war so. Nein, Spaß beiseite.
Aber ging es um eine Frau oder ging es um Geld?
Nein, ach, Frau nicht. Ach, Geld, ja, indirekt. Sagen wir es mal so, alle möchten Häuptling sein. Ja, das liegt uns irgendwie in den Genen. Ja. Und als leitender Angestellter in einem Konzern hat mein Bruder dann eben auch so die Idee gehabt, also meine Tochter und ich, wir könnten doch zu den Kunden und er würde sagen, wo wir hingehen. Und wir fangen mal mit Bremen an, Deutschland und nehmen dann Europa und anschließend die ganze Welt. Ui. Das war mir denn doch eine Nummer zu groß.
Ja, ja, okay, gut.
Wir waren nicht immer einer Meinung.
Das reicht mir soweit.
Okay.
Mein lieber Dieter, wir schauen mal, oder du schaust mal eben in die Box mit den kleinen Fragen des Lebens, um dich noch so ein bisschen steckbriefartig weiter kennenzulernen.
Ich mache die jetzt auf, schau da mal rein und ich darf einen Zettel rausnehmen?
Drei Stück. Aufhalten und direkt laut vorlesen. Nicht erschrecken, die sind in Sie formuliert.
Du alle drei erstmal rausnehmen.
Eins, du darfst sie nach du umformulieren, du kannst sie aber auch in sie vorlesen. Okay. Es kann dann nur passieren, dass ich dich danach aus Versehen wieder sieze. Aber ich gebe mir Mühe, beim Du zu bleiben, Dieter.
Wir haben ja gesagt, jedes Mal 5 Euro, wir sind bei 10 Euro. Ne? Ich nehme den ersten Zettel und mach den auf.
Ja.
So, mal schauen, ob ich das ohne Brille erkennen kann. Oh, das geht gut, groß geschrieben. Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund? Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen.
Ja. Aber hast du außer als Verkäufer nicht gemacht oder hast du noch irgendwelche?
Doch, auf diesen Messen in Düsseldorf gab es immer die Medica am Herbst. Das ist eine der weltgrößten medizintechnischen Messen. Das ist immer ein Highlight gewesen, weil da stehst du auf so einem tollen Stand, alle sind gut gekleidet, es duftet nach tollen Parfums und irgendwann geht die Tür auf und das Publikum kommt. Und wenn man dann das Auge dafür hat, dass der mit dem Jackett, was nicht ganz perfekt sitzt, und der hat so einen Zettel unterm Arm oder vielleicht sogar seine lederne Tasche da, die er noch aus Studienzeiten gut
gepflegt
unterm Arm hat. Wenn man den ausguckt und sagt, darf ich Ihnen behilflich sein, dann könnte das auch ein Geschäft werden. Nimmst du aber einen, der mit Krawatte und genauso einem schicken Outfit wie du auf deinen Stand kommt und sagt, darf ich mir mal Ihr Gerät angucken und erzählen Sie mal, was das kostet, dann sollte man ihn nach kurzer Zeit fragen, von welcher Firma bist du denn, Kollege?
Ja,
stehlen mir nicht die Zeit, ich brauche Kunden und keine Wettbewerber, die sich für unsere Geräte interessieren.
Wahnsinn, ja, klar. Gut, die nächste bitte.
Rauchen Sie auch im Bett? Ich bin seit 2016 Nichtraucher. Aber ich habe nur als Jugendlicher mal im Bett geraucht. Dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass das ungesund sein könnte. Und habe das dann auch schnell eingestellt.
Ja, wenn man das Bett abfackelt.
Ja, das mit dem Bett abfackeln ist nicht ganz ohne, weil ich habe in Hamburg mal da am Bahnhof übernachtet. Es war spät und nächsten Tag stand da was an. Und gegenüber vom Bahnhof bei der Kirchenallee, da im Ausgang, da sind diverse Hotels und die hatten aber alle keine Zimmer mehr, bis auf den Italiener, der hatte noch. Boah, habe ich gesagt, da ein Zimmer für mich, kriege ich hin, sagt der Italiener. Wir gehen nach oben, er zeigt mir das, prima, sage ich, das ist doch der Knaller hier, war auch gar nicht teuer. Als er weg war, habe ich dann so geguckt, okay, das Bett ist schon in Ordnung hier, aber da guckten zwei Drähte aus der Wand. Diese Drähte waren nicht isoliert. Ich denke, da ist doch bestimmt kein Strom drauf. Aber wie ich so bin, ein bisschen vorsichtig, gedacht, bevor ich runtergehe, mir noch ein Glas Wein und ein paar Spaghettis gönne, eben das rechte Kabel anfassen, das linke Kabel anfassen, weil es war so in Höhe des Kopfes, wenn man da liegen würde, sodass man sich beim Umdrehen vielleicht auch mal mit diesen Teilen da irgendwie so ankuscheln könnte. Also habe ich gedacht, nehme die mal eben und berühre die doch mal, so wenn die
zueinander
kommen, genau. Ja. Gesagt, getan. Wow, das Zimmer war voller Glühwürmchen. Ja, das hat dermaßen geknallt und gefunkt, dass ich gedacht habe, hier brennt gleich die Hütte. Das war voller Strom. Da hatte irgendjemand wohl die Lampe abgebaut und vergessen, eine Sicherung rauszunehmen. Ich habe ihm das da unten erzählt. Oh, ist doch kein Problem. Ne? Dann machen wir das dann so, dass da kein Strom drauf ist. Aber ich habe gedacht, Hilfe. Wenn das jetzt noch anfängt zu brennen, denke ich, dann hast du ein ernstes Problem. Dann ist dann Georg hier in Flammen. Ging aber gut. Also insofern rauchen
hast im Bett. Hast du dann mit den Füßen Funken zum Kabel hingeschlafen? Oder wie hast du das gemacht?
Ich habe die so weit weggedreht, weil ich wusste ja nicht, ob er das wirklich hinkriegt mit der Sicherung. Und nochmal zusammenstecken mochte ich die dann doch nicht. Weil dann hätte es auch schief gehen können. Ne?
Gut. Schön, dass du es überlebt hast, diese Nacht im Hotel.
Ich werde es nie vergessen, das war der Knaller. Dritter Zettel? Mhm. Okay. Ja, das sind Dinge, die erlebst du als Außendienstler. Das ist eine der spannendsten Tätigkeiten, wenn man da Spaß dran hat. Also mehr kann man im Leben nicht erleben. Und ich will auch unbedingt ein Buch schreiben. Einzig und allein, mir fehlt der erste Satz. Ich habe zwar schon eine Idee, 3 Stellen nach dem Komma könnte das gut heißen, das Buch. Mhm. Aber da kann ich gleich noch was zu sagen. Guck mal auf den Zettel. Wenn Sie ins Kino gehen oder Filme streamen, was schauen Sie? Action, Komödien, Arthouse, Science Fiction, Horror oder doch lieber Dokus? Am liebsten Dokus. Und Kino war ich schon länger nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welcher Film das zuletzt gewesen ist. Aber was ich mir angucken möchte, ist dieser Film Micha irgendwie auf dem Dorf. So ein Typ, der dann da irgendwie so eine Wellnesslandschaft auf dem Dorf machen möchte. Ich komme jetzt nicht auf den Titel. Da war so eine kleine Vorschau mal im Fernsehen. War super lustig, weil da geht es darum, dass jemand einfach, der nicht kompetent ist, die Idee hat, aus Papas altem Hotel so eine Wellness-Oase zu machen und wie er dann die Leute da auf dem Dorf überzeugen möchte. Ja? Und ich habe nur so diese Dialoge gehört und habe gedacht, das ist was für mich. Weil der eine sagt zu ihm, pass mal auf hier, wenn ihr das hier nicht auf die Reihe kriegt mit dem Wasser zum Beispiel, dass das hier funktioniert, dann werden alle meine Schweine verrecken und habt ihr alle nichts mehr zu fressen. Solche Dinge mag ich. Das fand ich super gut. Und den gucke ich mir an.
Ja.
Micha macht ernst oder so ähnlich. Läuft auch hier im Viertel. Nicht in den großen Kinos. Aber da gehe ich hin. Oder wahrscheinlich kommt er nächste Woche schon ins Fernsehen.
Es geht schnell, ne? Heutzutage.
Ja, das dauert meist nur wenige Wochen. Und Fernsehen ist zu Hause doch ein bisschen angenehmer. Ist
bequem.
Ja.
Jeden Tag an?
Ja.
Ab wie viel Uhr?
Geht meist sehr später los. Und ich liebe es so, diese Auslandsjournale, geht ja heute wunderbar mit der Mediathek. Das klassische Nachmittagsprogramm ist nicht meins. Und die Nachrichtensendungen, so die klassischen, haben mittlerweile auch mehr so einen Unterhaltungscharakter. Dass man mehr so auch gruseligste Sachen irgendwo mit Musik noch untermalt und die Leute unterhält. Und das stört mich. Ich mag diese böse Welt nicht und möchte aber trotzdem informiert sein. Aber ich liebe so Auslandsjournale, Ecken der Welt, wo ich im Leben nicht hin möchte. Amazonasbecken, ja, wo der Kiemensch aus der Tiefe auftaucht. So einen Film habe ich mal gesehen als Jugendlicher und boah, da denke ich heute noch manchmal dran, denn klappert der da auf einmal auf diesem Schiffsdeck rum und macht die Tür auf und da war ich noch sehr viel jünger. Das ist, also das hieß früher Monster, Mumien, Mutation im Dritten. Das haben bestimmt schon Leute damals auch gesehen. Das war teilweise ziemlich gruselig. Da liefen auch so Dinger wie hier Tarantula und boah, da träumst du nicht gut, ne?
Okay, also Horror durchaus, aber nicht mehr so viel.
Ja, aber in Dosen, nicht? Also in möglichst so, dass man das auch wieder verdauen kann. Ne?
3 Stellen nach dem Komma bedeutet, dass es, also ich habe mir überlegt, während du das, ich hatte jetzt ja ein bisschen Zeit nachzudenken, was assoziiere ich damit? Es geht um etwas sehr Genaues, um jemand, der sehr genau ist. Also Genauigkeit, weil die Nachkommastellen sind ja dann schon nicht mehr so erheblich. Was vor dem Komma steht, ist ja eigentlich entscheidend. Beispielsweise, wenn ich was abmesse.
Ja, ich hatte ja vorhin erzählt bei dem Konzern, dass man vielleicht einen auch nicht mehr, in dem Fall mich, nicht so besonders lieb hat. Und es gab dadurch auch Menschen, die gemeint haben, okay, man könnte ja auch vielleicht mal überlegen, jemanden kostenfrei zu entsorgen, ohne Abfindung und all solche Dinge. Und sowas wird ja, man denke nur an die Frau von irgendeinem Supermarktkonzern, die da irgendwie eine Pfandflasche nicht richtig gebongt hatte, die ist ihren Arbeitsplatz losgeworden. Und sowas soll auch tatsächlich funktionieren in, sag ich mal, großen Konzernen. Jedenfalls der Ansatz war da und die 3 Stellen nach dem Komma kommen so zustande, dass man macht ja als Außendienst eine Reisekostenabrechnung.
Ja.
So, und das macht man natürlich alles sehr gewissenhaft und entsprechend den Vorgaben. Aber es bleibt ja nicht aus, dass man mal einen Umweg fährt und dann irgendwo auch durchaus vielleicht 3 Kilometer mehr drauf hat in der Reisekostenabrechnung, als man nach
der direkteste Weg.
Als Google Maps vorgibt. Ja? Und wenn jemand dann Spaß dran hat und will dir irgendwie so eine, ich nenne das mal, Fallgrube stellen, ja.
Oder das Haar in der Suppe finden.
Ja, gab da tatsächlich jemanden. Und der hat dann Suchmaschine dann losgemacht, hat tatsächlich auf 3 Stellen nach dem Komma gerechnet. Und das
die Entfernung.
Ja, und nachgerechnet. 3 Stellen nach dem Komma. Also da sind wir dann schon bei, nicht mehr bei Kilometer, auch nicht bei 100 Metern, sondern schon bei Metern. Aber da sieht man schon, was für perfide Ideen da manchmal irgendwo unterwegs sind. Also man muss schon aufmerksam sein in der Welt, wenn man irgendwo das Gefühl hat, dass man so langsam aber sicher ans Fadenkreuz gerückt wird. Ja. Aber auch das habe ich überlebt. Alles gut.
Hast du überlebt?
Nee.
Also hast du es anderweitig auch schon gehabt, dass dir einer richtig übel mitspielen wollte?
Ja, da gab es mal eine Situation, das ist jetzt so 38 Jahre her, gar nicht weit weg da, wo ich lebe. Jetzt meinte jemand doch irgendwie aufgrund meiner Bemerkung, dass man doch bitte nicht ganz so schnell durch diese Straße fahren sollte. Ich hatte da noch kleine Kinder. Mittlerweile sind sie 35 und 38, aber da waren sie so um die 2. Kleine waren noch gar nicht geboren. Naja, jemals war das schon eine Lage, die also sehr unangenehm war. Und endete damit, dass ich irgendwann mit Kumpel Manni, der 4 Häuser weiter wohnt, da vor dem Haus stand, wo derjenige dann zu Hause war und wir Einlass begehrten, weil das, was da gerade passiert war, ging schon in Richtung Bedrohung. Okay. Nach dem Motto, wenn du hier so weitermachst, dann pass gut auf dein Kind auf, Originalton. Da hast du das Gefühl, du bist im schlechten Mafia-Film.
Ja.
Ja, aber Kumpel Manni ist ein bisschen breiter und Kopf größer. Der kam mit und wir hatten das dann geklärt. Einfach nur deutlich gemacht, wenn dann eine Entschuldigung kommt, dann geht's direkt zur Polizei. Und nächsten Tag standen 2 Polizeiwagen da auf dem Grundstück. Ne? Also das nur dazu. Ich könnte da wirklich eine Riesengeschichte drüber erzählen.
Und wie ging's dann aus?
Es ging so aus, dass der Mensch, der das dann gemacht hat, Hintergrund war, hatte mich dann tatsächlich übelst bedroht. Und dummerweise eine Nachbarin im Vorgarten, die hat da gerade Blumen irgendwie zurechtgeschnitten. Und ich sage, Mensch, Gertrud, hast du das gerade gehört, was er gesagt hat? Ja, klar und deutlich. Das hat ihm nicht gefallen. Der hatte schon Diverses auf dem Kerbholz und das hat das Maß voll gemacht. Das wusste er. Und deswegen hat er auch versucht, dass ich dann doch meine Anzeige zurückziehe.
Aber hast du nicht gemacht?
Nö, es gibt so Grenzen, ja, die man nicht überschreiten darf. Und diese gehört dazu.
Aber blieb er dort wohnen?
Nee, war dann irgendwann verschwunden und tauchte irgendwann wieder auf. Ich vermute mal leicht geläutert. Ja, irgendwann, weißt du, ich wünsche mir dann, dass solche Menschen, egal wo, oder ob jetzt dieser Typ oder irgendwelche anderen, dass sie dann in eine gleiche Situation kommen, wo sie Familie haben und Kinder haben und dann letztlich irgendwann feststellen, mein Gott, wie blöd war ich eigentlich, da irgendwie jemanden das Leben schwer zu machen. Ja, aber Gott, wir waren alle mal jung, unvernünftig, ja. Mal mehr, mal weniger, schwamm drüber.
Was hat er gesagt gehabt?
Pass gut auf dein Kind auf, wenn du deine Anzeige nicht zurückziehst.
Nur weil er zu schnell da lang geflitzt ist.
Ja, und ich ihm gesagt habe, er möge das lassen. Ne? Ich habe es aber auch in einem vernünftigen Ton gesagt. Also war gar nicht böse. Aber es gibt eben Menschen, die sind so. Die sind vom Naturell her so, die lassen sich einfach nicht reglementieren. Ich bin wirklich kein Krieger, überhaupt nicht. Also, wie heißt das, Pazifist? Ich will Leute, die also überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise Krieg wollen, sondern, ich will nicht sagen, nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber so die Richtung ist mir am liebsten. Ja, und würde ich den Einfluss und die Macht haben, ich würde definitiv ein paar führende Politiker in dieser Welt schlichtweg mit anderen Posten beschäftigen, damit da irgendwie wieder Ruhe einkehrt. Mhm.
Okay. Und dann würdest du in diesem Buch, wenn du es schreiben würdest, erzählen, wie das eben war. Da würdest du sozusagen, so habe ich das jetzt auch ein bisschen gehört, den Frust abladen.
Ja, Frust ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern mehr...
Oder offenlegen, dass
ja,
es offenlegen, das gibt.
So Fakten, ja, weil wenn du ein Mensch bist, der seine Arbeit gerne macht und wir sind bei dem Thema, wo es um die Firma ging, nicht, dass ich da die 3 Stellen nach dem Komma erwähnt habe. Wenn du jemand bist, der wirklich sogar mal in seinem Privat-Pkw hinten das Firmenlogo eingeklebt hat... Und tatsächlich morgens dich darauf freust, deinen Job zu machen. Und mit einer Leidenschaft dabei bist, weil es ist was Tolles. Guck mal, ich habe mal Kraftfahrzeugmechaniker gelernt, dann irgendwann gedacht, okay, was machen wir denn jetzt? Dann war ich Betriebsschlosser beim Bauunternehmen und habe da unter anderem 100 Kilo Delmark Stampframmen repariert. Kennst du nicht mehr? Da ist so ein Zünder an der Seite dran. Das macht dann tsch, bumm, tsch, bumm, tsch, bumm und verdichtet den Sand oder auch das Pflaster, was die Steinsetzer da so verlegt haben. Und hast dann irgendwann, wenn du keine Lust mehr dazu hattest oder irgendwie gedacht hast, im Leben müsste man weiterkommen, gehst zum Arbeitsamt, so hieß das früher, und sagst, Mensch, was könnte ich denn noch machen? Die sagen zu dir, ja, sie können hier mitarbeitender Meister werden, indem sie die Meisterschule besuchen oder sie gehen studieren und werden Maschinenbautechniker. Ich sage, studieren, ich habe Hauptschule. Ja, macht nichts, sie bringen ihnen das bei, das bisschen Algebra und was da sonst noch fehlt. Boah, ich denke studieren. Und wir kannten damals irgendwie so ein paar Leute im Umfeld, die studiert haben. Die waren irgendwie tough, die waren klasse. Das hat mir also wirklich gezeigt, das ist eine andere Liga. Ich gehe jetzt erstmal fragen, ob es Taler gibt. Es gab. Und ja, dann bin ich studieren gegangen. das hat schon Spaß gemacht.
Hat es denn geklappt? Stimmte das, dass es funktioniert hat, die Sachen erklärt zu bekommen?
Ja, da gab es den Leiter der Technikerschule Bremen, einen Herrn Stork. Und Herr Stork hat sich die Leute sehr genau angeguckt und hat dann auch gesagt zu mir, Sie verstehen das nicht, sagte er, in dem Vorkurs. Ich sage, das ist so. Vollkommen richtig. Aber das macht nichts, sagt er. Wir bringen Ihnen das bei. Okay. Wenn Sie mitarbeiten, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Und er fing wirklich mit Äpfel und Birnen an. Wir hatten auf einmal Buchstaben rechnen. Von wegen A Quadrat plus B Quadrat gleich und so weiter. Okay, habe ich gedacht, ne, das könnte ja was werden mit uns. Nur das ging immer weiter und es wurde immer komplexer. Zwischendurch habe ich mit Opas Geld auf seinem Grundstück in Liegenthal ein Haus gebaut, weil, wie wir feststellten, in Gröbling wohnhaft, ja, mein Bruder und ich, Eddie, ne, ich habe da vorhin kurz erzählt, Wir wollten die Hütte da kaufen, aber unsere Frauen haben gesagt, ob wir noch ganz bei Trost sind, weil das Ding war einmal im Krieg zusammengebrochen und als sie Woolworth zwei Häuser neben uns gebaut haben, war das zweite Mal zusammengefallen und der Kasten war wirklich schrottreif, abgesehen von den Kanalrohren, die absolut Arteriosklerose hatten. Da musstest du regelmäßig mit so einer Spirale rein. Reingehen. Aber zurück zur Technikerschule, da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich viel wichtiger mit dem Haus als Schule. Aber auf der anderen Seite den Schein haben, 4 Semester studieren, dann so ein Zettel, staatlich anerkannter Techniker der Fachrichtung Maschinenbau, Schwerpunkt Entwicklungstechnik. Boah, klingt doch rattenscharf, habe ich gedacht, das machst du, ziehst du durch. Ja? War aber nicht einfach. Mit Kumpel Friedhelm haben wir dann da oft gesessen und überlegt, wie kriegen wir denn das überhaupt gebacken. Aber irgendwie hatte er doch gelegentlich ein paar alte Klausuren von seinem Schwager, der schon mal Elektrotechnik studiert hat. Und siehe da, da gab es dann tatsächlich auch mal eine sehr, sehr gute Note, wo die ganze Klasse sich umgedreht hat und hat gedacht, warum habt ihr uns die Kopie nicht gegeben? Die haben uns nicht geglaubt, dass wir das krafteigener
eigenen
Hirnschmalz gemacht haben. Aber egal, wie gesagt, das Hausbauen zwischendurch war viel spannender, fand ich viel reizvoller.
Und hat geklappt, das Haus steht.
Es hat geklappt mit dem Hausbauen. Inzwischen wohne ich 43 Jahre in Liegenthal. Und ja, das mit dem Studium hat auch geklappt, weil nachher, als es dann zum Schluss wirklich um die Wurst ging, da haben sie geholfen und haben gemerkt, Der will.
Okay.
Der sollte dieses auch bestehen können. Ja? Okay. Irgendwann hatte ich diesen Schein in der Hand. Ja, genial. Über die Noten brauchen wir nicht sprechen, das ist ja auch nicht so wichtig. Wir sind ja ein Bescheinigungsstaat. Boah, jetzt suchst du dir mal einen dieser fantastischen Jobs aus. Dummerweise hatte gerade die AG Weser pleite gemacht und es standen ungefähr 2000 Ingenieure und Techniker auf der Straße, gut ausgebildet und mit Fachwissen.
Und war Erfahrung.
Also nicht, auch das noch. War also gar nicht so einfach. Egal, ich bin überall hingegangen, wo sie jemanden suchten. Irgendwo war ein Inserat dann mal drin. Wir suchen einen Meister, Techniker oder Ingenieur für Beschichtungstechnologie. Okay, habe ich gedacht, schreib mal hin. Bin dann hingegangen, das hieß früher Esso Motor Hotel in der Fahr, das heißt heute anders. Und siehe da, die Hälfte meiner Klasse habe ich da wiedergefunden. Selbst die, die gesagt haben, wie kann man denn sich um sowas überhaupt kümmern? Da kriegst du eine Krawatte um und muss Klinken putzen. Aber alle hatten keinen Job und alle brauchten einen. Egal, ich habe das Rennen gemacht, ja, bin eingeladen worden. Da saß er denn oben, Herr Abler, mit B, nicht Adler, Abler, hat er dreimal gesagt, weil ich immer Adler zu ihm gesagt habe. Blaue Socken, typischer Verkäufer. Und dann erzählte er ein bisschen was und dann sagte, ja, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Guckte so ein bisschen schlecht gelaunt. Ich glaube, Hunger hatte er auch, das war so gegen Mittag. Er hatte noch seinen Adjutanten dabei, den Vertriebsleiter für diese norddeutsche Ecke. Und da fiel mir ein, dass ich am Vorfeld unter anderem bei Versicherungen auch gefragt habe, weil die mich auch eingeladen haben. Die wollten mich da als Klinkenputzer haben zum Abräumen der Verwandtschaft, Versicherungsverträge einsammeln. Dann habe ich gedacht, frag ihn was. Und dann fiel mir ein, Beschichtungstechnologie, da war doch mal was. Ja, habe ich zu ihm gesagt. Also, was Sie da gerade gesagt haben mit Ihren Chrom-Nickel-Borsilizium-Legierungen und der Beschichtung von Pumpengehäusen, so richtig kann das nicht funktionieren, weil ich weiß ja noch aus unserem Unterricht, Kavitationsschäden, das sind kleine Luftbläschen. Und da habe ich dann richtig so aus diesem Stoff, da habe ich zugehört, das hat mich interessiert, aus den Vollen geschöpft und habe zu ihm gesagt, diese Kavitationsschäden in den Pumpengehäusen, die können Sie nicht verhindern mit Ihrer Beschichtungstechnologie. Oh, da wurde er wach. Da hat er gesagt, oh doch, da haben wir 15E. Das ist ein Spezialwerkstoff. Chrom-Nickel-Borsilizium-Legierung in bestimmten Zusammensetzung. Das wird dann eindiffundiert in diesen Grundwerkstoff. Und da hatte ich ihn. Ne? Und habe ich gesagt, ja, aber, nicht? Und wie kriegen wir das denn hin? Und boah, da war ich sein Mann, da wurden seine Augen groß, die leuchteten. Und ich saß so hoch interessiert und habe gedacht, Mensch, wir kommen ja langsam auf den Nenner hier. Und dann sagte ich noch zu ihm, Mensch, das klingt wirklich überzeugend, habe ich gesagt, was Sie mir da erzählen. Und wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann kann man das auch verkaufen. Diesen Spruch hatte ich bei einer der Versicherungsleute gehört. Das passte genau. Der sagt, wenn Sie Interesse haben, dann gebe ich Ihnen hier mal einen Zettel mit, dann füllen Sie den kurzfristig aus und den Zettel natürlich schnell fertig gemacht. Ich habe das dahin geschickt und ich habe dann ein Telegramm, man stellte sich vor, ein Telegramm bekommen. Sie möchten mich besuchen, der Inhaber dieser Firma in Hattersheim bei Frankfurt. Der brachte dann den Herrn Abler mit B mit, nach Liegenthal, wo das Haus inzwischen fertig war. Die kamen da an, weil sie einen Großkunden besuchten, das war Euroflamme in Bremen-Nord und denken, guck mal eben vorbei unterm Sofa, weil die waren auch so oldschool, wollten wissen, wen sie sich denn da einkaufen, wenn sie den nehmen. Ja. Und ich hatte mir gerade einen frischen Anzug dann gekauft, neue Schuhe, wo das Preisschild noch unterklebte und Kaffee vorbereitet und alles. Die standen vor der Tür, hatten das Taxi warten lassen. Ich denke, was ist das denn für eine Truppe? Ja, macht man doch nicht, kostet doch Geld. Aber egal, das war ja so ein bisschen draußen, Liegenthal da. Ja. Und nun, dann saßen sie da und hörten sich das so an, was ich zu sagen hatte, warum ich gerne den Job haben möchte. Und fragten vorher noch, wer denn nebenan wohnt. Ich sagte, da wohnt die Heizung, das ist die Tür vom Heizungsraum. Wir hatten ja ein Haus gebaut mit zwei Türen und wie gesagt, nebenan war die Heizungsraumtür. Ach so, ja, wollte ich nochmal wissen. Und wie haben Sie das hier hingekriegt? Die waren so ein bisschen irritiert, weil ich war 27. Ja, ich sag mit Opa. Ne? Ah, Opa, haben sie gesagt. Opa ist gut. Ne? Also ja, Opa ist super gut, sag ich. Aber wir müssen auch eine beachtliche Miete bezahlen. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir später weiter, wenn Opa dann irgendwann geht. Mussten sie beide lachen, das Eis war gebrochen. Dann sagte der Häuptling, Herr Abler, holen Sie einen Vertrag aus. Oh, da fiel mir ein Kaffee. Möchten Sie einen Kaffee? Ach, guck, jetzt kriegen wir auch einen Kaffee, sagt der Oberhäuptling. Ne? Also, ich sag, sorry, habe ich ganz vergessen. Aber wir verstanden uns gut. Ich habe den Job gekriegt,
bin nach Frankfurt gefahren. Wie lange warst du denn da?
In der Firma war ich 3 Jahre.
Okay, hat das ist nicht so lange.
Nee, aber hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Und da ging's aber schon weiter?
Ja, dann habe ich gedacht, musst irgendwie sehen, dass du weiterkommst, weil das war schon nicht schlecht, aber irgendwie nicht so das Wahre.
Und hast du wie viele Stationen gehabt, bevor du bei deinem heutigen Status gelandet bist?
Oh, da waren noch 2 Vertriebsstationen dazwischen, eine für 3 Monate, das war ein Fehlgriff, es gab mehr Geld, aber auch verdammt viel Arbeit und das war ein bisschen zu viel des Guten. Und dann war ich auf einmal bei Siemens gelandet, habe gedacht, oh, hier gibt es eine gute Kantine in Erlangen. Hm? Ja. Da habe ich gedacht, hier kannst du bleiben. Na, hier ist ja auch ein toller Klang, das
und
passte.
Wenn du die Strecke fährst, wenn du die Parkallee hochfährst und dann rausfährst Richtung Lilienthal, mache ich das ein bisschen wehmütig, dieses große Gebäude da zu sehen, wo jetzt Siemens gar nicht mehr drin ist?
Ist eigenartig, aber ich habe das schlichtweg abgehakt. Und so ein paar Lachfalten kommen noch, wenn ich da vorbeifahre und denke, mein Gott, was hast du da so für Sachen erlebt? Aber ich habe das jetzt alles reduziert auf klein, weil kein Mensch braucht irgendwie noch ein großes, ich jedenfalls, braucht keinen großen Ausstellungsraum. Ich habe mittlerweile, ich glaube, so viel Geräte platziert in Norddeutschland und zum Teil auch auf Kreuzfahrtschiffen oder auch in Süddeutschland, weil der ein oder andere Kunde auch eine Praxis hat, die also eine Dependance hat im Süden und dann Geräte gekauft hat. Also dass sie einem Kunden, der heute sagt, Mensch, ich habe Interesse an einem Gerät, sagen kann, gucken Sie doch mal bei Dr. X oder Frau Dr. Y. Und meist tun sie es nicht und vielleicht telefonieren sie mal.
Aber was würdest du sagen, Arbeit hat wie viel von deinem Leben eingenommen? Eher 60% oder eher 80?
No, ich würde sagen so um die 50.
Ja?
Ja, zeitlich mehr, natürlich zeitlich intensiv mehr. Nur das Notwendige mit dem Angenehmen zu verbinden, also einfach das Ganze.
Die Devise,
ja, also das Schöne,
2 Kinder?
Nicht aus den Augen zu verlieren, 2 Töchter. Und ein Enkelkind.
Das ist noch relativ frisch.
Ja, 1,5 Jahre.
Und das ist toll, oder?
Das ist großartig. Hätte ich nie gedacht, das muss man erleben. Ist schon was Schönes.
Aber fängt man nicht dann langsam an, sich auch ein bisschen alt zu fühlen, wenn man ein Enkelkind hat?
Ja, alt zu fühlen ist gar kein Ausdruck. Man wird alt. Der Unterschied zu alt sein und alt fühlen besteht darin, dass man trotzdem noch diese schönen Dinge des Lebens intensiv genießt. Ja?
Ja.
Einfach, wie gestern zum Beispiel, fragt es mich eingangs da vom wegen mit meiner Hautfarbe. Also ich habe gestern, ich will nicht übertreiben, aber so bestimmt 2 Stunden in einem Strandkorb auf der Terrasse gesessen und mich zeitweise von der Sonne bescheinen lassen und beschlossen, einfach nichts anderes zu tun.
Dieter, ich möchte dich bitten, einmal in diesen Koffer zu gucken, der da neben dir steht, okay, eine Sache rauszunehmen, zu sagen, warum es die geworden ist und hinterher darfst du sie wieder reinschmeißen.
Ich guck mal.
Da sind ja schicke Sachen drin, sagt er. So, die Entscheidung ist gefallen.
Und zwar für diese wunderschöne Postkarte.
Was ist da drauf?
Ein Leuchtturm und eine Sanddüne. Wo das Ganze ist, schwer zu sagen. Aber die Sonne geht gerade, ich denke mal, sie geht auf. Und sieht einfach klasse aus.
Was verbindest du damit? Oder warum ist es die Karte geworden?
Es ist die Karte geworden, weil ich so eine Situation erlebt habe. Da war ich damals mit Kumpel Manni nach Fuerteventura geflogen. Kann auch Gran Canaria gewesen sein. Genau, das war Maspalomas, die Ecke. Und dann war genau so eine Situation da, auf dieser Düne zu sein, das Meer da hinten zu sehen. Wir sind dann alleine geflogen. Er hatte Familie, ich habe Familie. Und das ist schon mal wieder was ganz anderes. So ein Gefühl, was man so ein bisschen verliert, wenn man doch als Familienvater eingespannt ist. Das ist so ein tolles Gefühl von Freiheit.
Okay, dankeschön.
Gern.
Wenn deine Arbeit etwa die Hälfte deines Lebens ausmacht, hast du dann andere Dinge, für die du brennst, die du mit Leidenschaft verfolgst?
Also was mir wichtig ist, ist zum Beispiel auch in denkbar recht schwierigen Zeiten gut zurechtzukommen. Zum Beispiel einen Ofen betreiben zu können zu Hause, dafür entsprechend Holz am Haus zu haben, in der Garage zu lagern, bei Nachbar Inge auch nochmal 2 Paletten von diesen Spänebriketts reinzustellen, weil Inge ist zwar schon Ende 80, aber Inge hat 2 Garagen und Inge hat kein Auto. Und eine dieser Garagen, da stehen die Paletten drin, weil ich weiß ja gar nicht, wohin damit. Ich habe ihr allerdings auch gesagt, da Inge keinen Ofen hat, sie kriegt einen Platz in der ersten Reihe, wenn uns irgendwann mal die Brennstoffe fehlen oder bei ihr das Gas abgestellt wird.
Glaubst du, das kommt irgendwann?
Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich hoffe nicht. Aber wenn es käme, dann würde ich mich doch freuen, wenn ich nicht frieren muss.
Gibt es irgendwas, wenn du an die weltpolitische Lage denkst, das dich wirklich beunruhigt?
Ja, das sind diese, ich nenne es mal so, durchgeknallten Typen, die offensichtlich nichts Besseres im Kopf haben, als irgendwie die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Das stört mich sehr, weil ich brauche die gar nicht beim Namen nennen, die kennt jeder. Und ich fürchte, dass irgendwie Leute nicht aufhören. Vielleicht liegt es daran, dass unser System an die Grenzen kommt, dass irgendwelche größeren Mächte dafür sorgen, dass wieder alles kaputt gehauen wird und wieder aufgebaut wird. Ich bin ja Baujahr 56 und habe also noch so Nachwehen der Kriege insofern erlebt, dass es also auch durchaus Wohnungsknappheit gab und der Wohlstand, immer so in meiner Familie, einfach noch nicht da sein konnte aufgrund verschiedenster Faktoren und nichtsdestotrotz eine brillante Kindheit gehabt. Aber man hat eben völlig unbeaufsichtigt gespielt und ist groß geworden. Das muss ich aber unbedingt jetzt, wenn ich an mein Enkelkind denke, denen nicht wünschen, weil das war auch nicht immer alles so lustig, wenn man da über Trümmer geklettert ist oder ein Stück Plastik angezündet hat mit Kumpel Harald damals und das tropfte überall und siehe da, es hat da weitergebrannt, klasse. Und als wir dann irgendwann die Feuerwehr hörten, haben wir gesagt, es ist besser, wir gehen jetzt. Damals konnten wir schnell genug laufen, das heute noch klappt bei den Kindern, weiß ich nicht, weil viele ja doch recht lange vor dem Computer sitzen und vielleicht auch ein kleines Bäuchlein haben. Wir waren jedenfalls weg, als die Feuerwehr kam und die waren auch gar nicht gut auf uns zu sprechen. Völlig humorlose Feuerwehrleute.
War das der größte Mist, den du gemacht hast in deinem Leben?
Ja, das war schon eine ziemlich üppige Nummer. Nicht?
Und wie alt warst du?
Ich schätze mal, da waren wir so um die 10, hatten vorher noch ein Pfeifchen geraucht hier. Harald, Kumpel Harald hatte von, also richtig Pfeife, ne, die hatte er von seinem Opa und Türkengoldtabak, den hatten wir uns gekauft und dann mussten wir auch mal dran ziehen.
Ne? Okay.
Oh, das hat gebrannt, das weiß ich heute noch auf der Zunge. Ne? Aber Harald war ein bisschen wagemutiger, der stand auch mal an der Schule an der Kirchenallee vor diesem Feuermelder und da war ja so eine kleine Scheibe drin und so ein schwarzer Knopf und Harald drückte immer auf diese Scheibe und irgendwann hat er es geschafft. Die Scheibe ging kaputt und automatisch hatte er den Feueralarm ausgelöst. Dann wollte Harald doch besser türmen, aber der dicke Antholz, der da auch zur Schule ging, der hat ihn festgehalten. Es kamen unglaublich viele Feuerwehren, Schule an der Kirchenallee in Gröbling. Und die haben gedacht, die Schule brennt, da muss man helfen. Das war eine große Geschichte, also das war unvergleichbar. Harald hat auch Ärger gekriegt. Das ging nicht so ganz spurlos an ihm vorbei. Aber das war wirklich ein großer Hit, weil wir liebten ja alle Feuerwehren und wollten alle Feuerwehrmann waren. Und wie die da alle angerückt kamen, das war natürlich eine Show. Na, aber Gott sei Dank war nichts passiert.
Aber du wärst ein humorvoller Feuerwehrmann geworden.
Ja, ich glaube schon. Ne? Also
wie kann man denn jetzt auf Feuerwehr? Ja, ach so, wegen der Großwetterlage.
Also dieses Wechseln von einem Thema zum anderen, das wird mir schon öfters mal, ich will nicht sagen angekreidet, nicht? Aber ich bin vielleicht auch sehr schnell begeisterungsfähig,
ja,
und finde von einem Punkt zum anderen also da sehr schnell die Brücke und manchmal auch den Faden, was ich aber persönlich gar nicht schlimm finde, weil irgendjemand hat mal gesagt, Mensch, du kommst ja von Arschbacken auf Kuchenbacken und so weiter. Aber
ja, aber lustige Formulierung für Hölzchen auf Stöckchen.
Aber ich finde es einfach auch gut, sich über Dinge zu unterhalten, die sich so ergeben aus der Situation heraus. Ja. Die Gespräche werden nicht langweilig, so wie wir uns ja auch jetzt hier gar nicht kennen und
darf
prima
ich,
unterhalten.
Darf ich mal indiskret fragen, bitte, wie deine Frau damit klarkommt? Ist sie getürmt oder ist sie noch da?
Nein, wir kennen uns seit dieser Tage 50 Jahre.
Okay.
50 Jahre. Okay. Wir haben uns kennengelernt mit 18 Jahren auf dem Bremer Freimarkt. Nein, kurz vorher noch in der Diskothek Filou. Sie wollte nicht mit mir tanzen. Ich hatte so ein ähnliches Outfit an wie heute und einen dicken Schnurrbart noch und hab's gedacht.
So ein bisschen prollig.
Ein bisschen, in Anführungsstrichen, na, Gröbling halt. Ne? Und mein Bruder war nebenan in der anderen Disco, deren Name mir gerade entfallen ist.
Okay.
Und denkt, die Frau sprichst du jetzt mal an. Die saß da auf dem Hocker, guckte mich von oben bis unten an. Aber ich hatte wohl damals schon irgendwie dieses Gehen in mir nicht so schnell aufzugeben. Das hat man ja von Geburt an. Und habe aber gesagt, soll man nicht so sein, ja, und mit mir eine Runde tanzen. Na gut, hat sie sich dazu bequem, mit mir eine Runde zu tanzen. Und ich habe es geschafft, sie zum Lächeln zu bringen. Ja, aber ich guckte doch eher so ein bisschen streng, ne? Weil aus Borchfeld kommen und mit über den spitzen Stein stolpern. Aber irgendwie war es denn doch wohl so, dass es so schlecht nicht war. Jedenfalls sind wir dann noch eine Runde über den Freimarkt irgendwie gegangen und haben beschlossen, dass wir doch vielleicht nochmal über den Freimarkt gehen können. Und so hat sich das entwickelt. Nach 9 Jahren haben wir dann auch geheiratet. Gut prüfe, was sich ewig bindet. Dann kamen 2 Kinder.
Und die kommt damit klar?
Ja, wie das so ist, mal mehr, mal weniger. Aber grundsätzlich schon. Nicht? Also man hat ja zwei Möglichkeiten. Man beendet dieses Zusammenleben oder man guckt
arrangiert sich
und sagt, Mensch, es ist doch ein geiles Leben, so leben zu können. Ja, und mein Gott, mach was Neues. Ja, und lass nach 3 Jahren das Gleiche in Grün unter Umständen. Mhm. Außerdem liebe ich meine Familie, meine Frau nach wie vor. Das ist einfach so. Ja, und vielleicht ändern sich da so ein paar Dinge und vielleicht habe ich auch ein paar Dinge gemacht, wie mit meinem Urlaub und so weiter, wo dann vielleicht auch zu Recht jemand denkt, mein Gott, der mit seinen Rosinen im Kopf. Ja? Aber unterm Strich, glaube ich mal, ist es so, dass wir alle recht zufrieden sind. Und ich glaube, das ist das entscheidende Wort. Opa hat mal gesagt, der uns mit knapp 97 Jahren verlassen hat,
der Mensch
muss doch mal zufrieden sein.
Oh.
Ja? Und, und knapp 97 erwähne ich deshalb, weil ich weiß noch, wie ich da nach Borchfeld kam. Und so kommt wieder dieses Wechseln ja bei mir. Ich sehe ihn doch da, ich kannte das ja nicht. In Gröbling hatten wir keinen Garten. Die hatten einen Garten, waren Selbstversorger. Da gab es auch Pflaumen aus den 50er Jahren. Nicht? Und ich denke, oh, die sehen aber komisch aus. Schmeckten aber trotzdem, wenn Oma die auf den Tisch stellte. Und irgendwann war ich mit ihnen im Garten und hatte so eine grüne Dose gehabt und stäubte damit rum. Ich so, was ist das denn da? Oh, steht E605 drauf. Ist aber nicht gesund, sage ich zu ihm. Ne? Guckt er mich an, sagt, brauchst ja nicht zu essen. Ne? Also er ist knapp 97 geworden, es hat ihm nicht geschadet. Vielleicht war das auch das Mittel, was ihn praktisch vor gewissen Krankheiten praktisch geschützt hat.
Du weißt, er hat sich über das Pflanzenschutzmittel selbst konserviert. Und
ja, auf jeden Fall
haltbar gemacht.
Sollte man das alles nicht so ernst nehmen. Aber so kommt man von einem zum anderen. Und habe ich aber viel gelernt. Opa war ein taffer Typ. Das ist auch der Opa, nicht, der damals gesagt hat, da mit dem Haus und so weiter. Ich habe da ein Grundstück, ne?
Also das ist quasi dein Schwiegeropa.
Mein Schwiegervater. Und ja, mein direkter Opa, der hatte ein Bauunternehmen in Bremen geleitet.
Okay, und deine Eltern?
Meine Eltern, die haben sich irgendwann getrennt, leben leider beide nicht mehr. So konnte ich doch recht früh mit 15 Jahren schon ziemlich mit Kumpel Kalle. Ja gut, Papa war dann ein paar Straßen weiter, hatte dann eine Verbindung eingegangen. Mutti hat dann auf mich aufgepasst, soweit das möglich war. Und Kumpel Kalle war schon 1,5 Jahre älter und wusste auch schon, wo man dann irgendwo in Gröbling dann Bier und Korn trinken kann als 16-Jähriger. Und nahm mich mit. Und da haben wir uns eingesetzt wie die Alten, haben gesagt, hier, einmal die Lütsche Lage. Ne, dann guckte sie da hinterm Tresen. Ne? Okay, ne, da man ja auch Geld verdienen wollte, hat man dann gedacht, okay, ihr seht eigentlich alt genug aus. Ja, und so ging es los in Gröbling. Da gab es dann die Lindhofstraße, eine der ersten Kneipen da vorne an. Ich glaube, zur Rede hieß das. Wenn du da reingingst, das war so auf dem Weg zur Goldenen Grotte. Tolle Diskothek früher, habe ich fast gewohnt. Ne? Und auf dem Weg dahin, da musstest du schneller trinken, weil die kam dann und sagte, mach hin, ich brauche die Gläser.
Okay.
Ja? Nächste Station war das Glühwürmchen. Ja, das war so ein merkwürdiges Lokal, da waren so eigenartige Frauen und irgendwie, ja, da haben wir dann auch ein Bier gekriegt, aber ansonsten wollten die uns noch nicht haben.
Was meinst du mit komischen Frauen, Prostituierte?
Nicht ausgeschlossen, sag ich mal, aber ja. Glühwürmchen, ein geiler Laden, ein Baum mittendrin, ein Baum, ja, also Wahnsinn, ne? Also, ja, das war wirklich noch so Nachkriegszeit, aber das bleibt hängen.
So lachen. Also, es ist wirklich von Gläschen auf Bäumchen.
Ja, aber das, ich kann das ja gar nicht alles erzählen. Das habe ich letztens noch einem Doktor erzählt, der irgendwie mich untersucht hat. Wenn wirklich mal was schief geht, habe ich zu ihm gesagt, weil wenn du über 20 bist, hast du immer irgendwelche Baustellen. Ja? Andere Leute müssen erst mal 500 Jahre alt werden, um im Leben so viel Spaß zu haben und so viel erlebt zu haben, wie ich erlebt habe.
Okay, dann gib mir eine Top 3. Die drei besten Dinge.
Die drei besten Dinge? Also in erster Linie auf die Welt gekommen zu sein. Zweitens Familie. Drittes, dieses Leben so leben zu dürfen. Ja, in dieser Freiheit, mit diesen Möglichkeiten.
Und genau, auch in diesem Wohlstand, mit diesen Möglichkeiten. Ja.
Auch mit diesen Möglichkeiten, ja. Ob nun etwas mehr Geld oder etwas weniger Geld, Zufriedenheit. Das habe ich wirklich immer wieder festgestellt. Mein Gott, brauche ich noch 2 Zylinder mehr im Auto oder ein größeres Haus? Blödsinn, Zufriedenheit.
Und gab es mal einen Tiefschlag, einen richtig heftigen?
Ja, gesundheitlich gab es da schon 2016 ein Problem. Aber die Jungs sind so gut heute. Ja, also die kriegen das alles wieder irgendwie gebacken.
Hast du Krebs besiegt oder was hast du
gemacht? Besiegen kann man den nicht wirklich. Ne? Also man kann ihn eng und unterdrücken, ist soweit gut gegangen und schauen wir mal. Nicht? Also Prognose ist gut. Geht nicht, gibt's nicht, hat Vater nochmal gesagt. Ja? Das gibt für alles irgendwie eine Lösung, das kriegen wir schon hin.
War das dann schwierig, dass er dann nicht mehr da war? Hat dir das gefehlt oder gab es dann einen Stiefvater?
Ach, das ging irgendwie. Ich war schon so in einem Punkt. Ja, das ging ja mit 14 irgendwie schon los. Ich kriegte das auch mit. Schön ist was anderes. Aber ich habe auch irgendwie vorher schon gespürt, dass die beiden, also meine Eltern, so nicht das absolute Traumpaar, irgendwie waren sie nicht so ganz immer einer Meinung. Und kann ja mal vorkommen. Nicht? Also ich finde, es ist okay, jeder darf sein Leben so leben, wie er möchte.
Aber du hast dann die Freiheit einfach genossen.
Ja, ich konnte damit umgehen und das passt. Ich habe zu beiden Zeitlebens immer einen guten Draht gehabt und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, ich darf auch heute sagen, dass ich nicht nur Vater, sondern auch Freund meiner Töchter geblieben bin und das halte ich für wichtig, sowas. Ja, weil wenn es drauf ankommt, wenn es ernst wird, dann sollte man da sein.
Und verstehen.
Und verstehen. Zuhören können und die wichtigen Dinge im Auge behalten. Ich glaube, die Leute laufen heute ziemlich schnell einfach so irgendwo weg, anstatt zu sagen, hey, komm, das große Ganze ist doch viel interessanter. Mhm. Das ist so meine Lebensphilosophie. Und das funktioniert ganz gut. Das Zauberwort heißt, glaube ich, habe ich allerdings auch aus dem Fernsehen, weil ich ja gerne Fernsehen gucke, aber das sind so Dinge, die merke ich mir dann tatsächlich. Das Zauberwort, sagte jemand mal, heißt Kompromiss.
Okay. Wir werden jetzt ganz kompromisslos in die Box mit den großen Fragen des Lebens gucken. Oder du, besser gesagt, Dieter. Du darfst wieder drei Zettel auswählen, auffalten und direkt laut vorlesen.
Haben Sie Tabus gebrochen? Was ist Tabu für Sie? Mir fällt spontan kein Tabu ein. Ein Tabu ist jemand, also wenn ich das richtig definiere, weiß ich gar nicht, jemand zu verletzen, egal wie, vom Glauben, Ansehen, Status oder so. Das ist für mich ein Tabu, das gibt's nicht, sowas macht man nicht. Ja, das ist einfach nicht in Ordnung. Jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Ich muss ja nicht mit jedem tanzen gehen oder so oder irgendwie gern haben, aber das ist ein Tabu für mich. Also da, es geht nicht. Ne? Ich kann den Leuten aus dem Weg gehen, ich muss mit denen nicht verkehren, aber Tabus ansonsten sind für mich nicht existent. Ich kann auch mit dir über alles reden, wenn ich möchte.
Ja, klassische Tabus sind Fremdgehen.
Fremdgehen, was ist das? Das ist ein Tabu für mich.
Nein, gesellschaftliche
da kann man
Tabus.
Drüber reden. Da kann man durchaus drüber reden. Da ist jeder anders gestrickt. Die einen mögen das so, die anderen mögen das so. Das will ich weder verurteilen noch bewerten. Das muss jeder für sich entscheiden.
Was ist noch typisch Tabu? Viele reden nicht gerne über Geld.
Oh, das mache ich gerne. Geld ist ein gutes Thema. Da kann man tolle Sachen mitmachen. Also ich bin keiner, der es hortet, sondern ich denke, das ist wirklich
das etwas, ist ein Kreislauf.
Ja, das Geld ist dafür da, um es zu nutzen, benutzen.
Was war das Beste, was du jemals damit gemacht hast? So spontan? Was fällt dir gleich ein?
Investiert in die Sanierung von Opas alten Häuschen.
Okay.
Beispiel. Das hat natürlich nicht gereicht, weil da brauchte man dann auch noch die Onkel und Tanten von der Bank dazu, aber doch ein bisschen dazu zu tun.
Warum war das so gut?
Weil ich mich da jeden Tag drüber freue. Oder auch in dem Haus, was im Garten steht. Das habe ich irgendwann mal gebaut, weil es gab Post vom Finanzamt. Die wollten dann tatsächlich eine Vorauszahlung für die zu erwartende Nachzahlung. Bei Siemens hatte ich ganz ordentlich verdient. Und dann wollten die schon Kohle haben, bevor ich überhaupt die Steuererklärung gemacht habe. Der Steuerberater sagt, ja, du brauchst Kosten. Also wie wär's denn mal mit einer Wohnung kaufen oder ein Haus bauen? Und da ich hinten im Garten...
Zu vermieten.
Ja, hinten im Garten ohnehin schon keine Lust mehr hatte, da die Kanten mit der Hand nachzuziehen, wie zu Anfang. Ich gedacht, da bauen wir ein Haus drauf. Ich habe auch meine Frau irgendwann überzeugt, bis sie gesagt hat, mein Gott, wenn es denn unbedingt sein muss. Später, als es anfing, größer zu werden, das Haus, da fand sie das durchaus schon spannend, da umzugehen und zu sagen, könnte man so tun und könnte man so machen. Ja? Oder eben auch bei diesem Haus jetzt im Garten da zum Beispiel nachträglich einen Ofen einzubauen. Ne? Was dann die ältere Tochter...
Ach, ihr habt einfach ein zweites Haus für euch gebaut?
Zum Vermieten, als Kapitalanlage für später. Konnte ja kein Mensch vor 30 Jahren wissen, dass das mal so wichtig wird. Eine Wohnung ist fremdvermietet, in der anderen wohnt meine ältere Tochter mit Familie. Wenn man dann da auch mal zum Tee rüber darf, was Gott sei Dank dann wieder passiert, da werden sie sehr guten Draht haben. Und der Ofen ist da an, da freut man sich schon tüchtig.
Aber habe ich ja schon gelernt, ein größeres Auto mit noch einem Zylinder mehr muss es nicht sein. Dann lieber mal ein Urlaub mehr. So habe ich dich verstanden.
Ja, bisher. Das passt schon. Ich liebe Autos. Ich habe ja Autoschlosser.
Gut, wir waren bei Tabus. Ups, Entschuldigung.
Ja.
Was ist dein Lieblingsauto? Hast du ein absolutes Lieblingsauto?
Ein Mercedes SL. 8-Zylinder, so um die 400 PS darf der haben. Ist aber nicht wichtig, kann auch der 6-Zylinder sein mit 250 PS. Mhm. Das war der kleinste, der gebaut wurde. Mit der Zündfolge 153624 oder der 8-Zylinder mit der Zündfolge 15486372. Weil diese Autos sind einfach klasse. Da habe ich noch dran gelernt als Autoschlosser bei Johannes Müller an der Buchenstraße, Großgarage Schwachhausen. Ich sehe noch, wie der alte Müller einen Hofknicks gemacht hat, als Prinz Louis Ferdinand, Prinz von Preußen, auf den Hof kam. Ich als Lehrling da mit meinem Schmuddelanzug rüberguckte und zum Altgesellen sagte, was macht der Alte denn da drüben? Das sieht aus wie ein Knicks. Hat der Altgeselle gesagt, das verstehst du nicht. Wenn der da gleich wieder weg ist, hat der drei Autos gekauft. Und zwar die teuersten, die du hier kaufen kannst. Den nannten sie Klein Daimler. Das war einfach so einer Oldschool. Da wurden die Leute, die Damen, wenn sie kamen, mit Handkuss und die Herren entsprechend hofiert. Und wir sind da manchmal montags morgens mit 4, 5 Lehrlingen zur Niederlassung von Mercedes gebracht worden, um Autos abzuholen, Neuwagen abzuholen. Der hat Autos verkauft ohne Ende. Aber er hat eben das gemacht, was der Kunde möchte. Er hat zugehört. Und er hat das getan, wofür die Leute ihr Geld bezahlt haben, nämlich einfach einen guten Job gemacht. Und das habe ich so ein bisschen übernommen, weil ich habe da eine Lehre gemacht und ich weiß noch, wie der da reinkam und irgendwann sagte...
Da war schon der Grundstein gelegt.
Ja, das bleibt hängen, sowas. Ich weiß noch, wie der da mit einem Putzlappen in den Lehrlingsraum kam, wo dann da 8, 9 Lehrlinge saßen und er da zeterte, Wer hat denn diesen Lappen hier wieder in den Müll geschmissen? Der kostet 70 Pfennig, das tut doch nie Not. Ja? So wie bei Werner und Co. Ne? Und das bleibt hängen. Und wenn ich heute so einen Putzlappen irgendwo sehe, oh, den ja. sie in der Werkstatt vergessen haben, oh, ja. oh, denke ich, wie schön ist das denn hier, so ein geiler Putzlappen? Der wird schön zusammengefaltet, kommt da hinten ins Auto rein.
Dieter, wir müssen mal zur nächsten Frage aus diesem
wieder einen rausnehmen?
Döschen mit den großen Fragen des Lebens kommen, bitte.
Welche Rolle hat Ihr Vater in Ihrem Leben gespielt? Papa, Opa Erich, Häuptling von Sadowa aus Ostpreußen. So haben wir ihn gerne mal spaßeshalber genannt. Da ist er hergekommen, bei Königsberg da oben. Da haben wir ihn manchmal so ein bisschen mit aufgezogen. Nicht? Also so als Spaß, als Joke. Opa hatte, also Vater, nicht? Opa Erich, wir haben Opa Erich gesagt, weil er für meine Kinder auch Opa war. Ein sehr humorvoller Mensch, hat gerne gelacht und ich glaube, das habe ich von ihm.
Und die Rolle in deinem Leben war dann die des?
Jetzt auf meinen Vater bezogen? Ich war sein Sohn. Und das fand er auch gut.
Das war ein Stück Vorbild?
Auf jeden Fall. Opa Erich war Lkw-Fahrer. Und ich wollte Lkw-Fahrer werden, unbedingt. Als kleines Kind habe ich da gestanden und Rotz und Wasser geheult, wenn ich nicht mitfahren durfte.
Aber er hat er Fährstrecke gefahren, oder?
Nee, er war hier bei Anton Meyer, diesem Bauunternehmen, wo Opa, mein Opa geleitet hat.
Sein Vater quasi.
Da war mein Vater Angestellter, Lkw-Fahrer. Das war cool, Lkw-Fahren. Aber er hat mir gesagt, damals Lkw-Fahren, als ich dann älter war und bei der Bundeswehr hatte ich auch einen Lkw-Führerschein gemacht. Ich sage, ich werde Lkw-Fahrer. Da hat er gesagt, um Gottes Willen, das ist einer der übelsten Jobs, den du machen kannst. Da lass man schön die Finger von. Du sitzt da auf dem 36-Tonner, bist überladen und fährst dann mit irgendwelchen abgenudelten Reifen zum Teil. Und wenn du bremsen musst und wie die Autos heute so dicht vor dir fahren, musst du das manchmal sehr hart. Und wenn du in den Rückspiegel guckst und der Anhänger fängt an, dich zu überholen, das ist dann überhaupt nicht witzig. Und siehst ja, wie viele Leute da auch in schwere Unfälle verwickelt werden. Lass das. Ich habe seinen Rat befolgt. Ich habe auf ihn gehört. Habe mich doch entschieden, etwas anderes zu machen.
Dann verkaufe ich mal bitte die dritte Frage.
Okay. Wird Ihr Leben, die Geschichte Ihres Lebens, ein Happy End haben? Auf jeden Fall.
Ja, da habe ich auch keinen Zweifel. Dieter, da habe ich keinen Zweifel.
Es geht gar nicht an. Mein Bruder hat irgendwann mal gesagt, als er für mich da computermäßig was zusammengebastelt hat, wenn ich das hier alles noch machen, was ich noch alles so machen will, da brauche ich noch 3 weitere Leben dafür, sagte er. Fand ich super gut, weil man hat ziemlich viel auf dem Zettel. Also ich könnte mir auch vorstellen, auch viele, viele Dinge zu machen, auszuprobieren, umzusetzen. Und nur man wird eben auch ein bisschen ruhiger, wenn man schon wie vorhin dreimal
erwähnt. Ja, aber wo jucken dir noch die Finger? Also gibt es noch was, wo du wirklich sagst, das sollte noch passieren, das nehme ich mir noch vor, das habe ich eigentlich noch auf der To-Do-Liste?
Also die Projekte sind alle am Laufen. Meine kleine, aber feine Company, die könnte ruhig noch so weiterlaufen und Tochter Ines so Stück für Stück anfangen, sich da, ob sie es so komplett übernehmen möchte oder eben so nebenbei machen möchte. Sie will ja nicht jedes unnötige Risiko tragen. Du kannst dir auch so ein paar Geräte kaufen und hast auf einmal eine 6-stellige Summe da an der Backe. Das muss man gut überlegen. Dann manchmal kommen da ja völlig humorlose Leute bei den Industriekonzernen auf die Idee, wir machen mal eine Sonderaktion. Beispiel, du kaufst das Ding für 10.000 Euro ein und sie sagen auf einmal so, jetzt machen wir einen Abverkauf und die verkaufen die an große Händler, die ganz viele abnehmen, dann für 6.000, 7.000 Euro. Und dann stellst du aber mal fest, du kriegst die Dinger nicht mal mehr kostendeckend untergebracht. Kriegst Schweißperlen auf die Stirn.
Ja, musst du abschreiben.
Und abschreiben, das klingt gut, aber auch hast du erstmal ein wirtschaftliches Problem. Denn wenn du etwas abschreiben möchtest, das ist ja der große Fehler vieler Leute, die sich selbstständig machen. Die fangen ja als erstes mal an, Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen und bezahlen sie mit Geld, was sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Ja? Und stellen dann irgendwann fest, sie haben das Kapital gar nicht. Das heißt, sie sind schon mal verschuldet, bevor sie überhaupt einen Euro verdient haben, weil ihnen irgendeiner ins Ohr geflüstert hat, pass auf, das kannst du alles abschreiben. Also man sollte schon die Augen aufhalten, wenn man sich da mit Leuten unterhält und die diese gut gemeinten, in Anführungsstrichen, besonders gut gemeinten Ratschläge geben. Mach es selber, ja, und informier dich an den kompetenten Stellen. Man kann auch durchaus zum Finanzamt gehen und sagen, ich habe eine Frage. Die sind gar nicht verkehrt, die Damen und Herren dort. Ja, man muss es ehrlicherweise mal so sehen. Die helfen auch und sie beraten und sagen, das kann man so machen und das würde ich so machen. Also immer die Kirche im Dorf lassen. Klar gibt es auch mal Situationen, die nicht ganz so toll sind, wenn sie bei einer Betriebsprüfung einfach der Meinung sind, dass das nicht ganz gut geht.
Hattest du schon?
Ja, sehr umfangreich und sehr ausführlich. Und ich habe gedacht, ich bin Weltkonzern und sie werden mich dann irgendwann auch sicherlich einsperren. Es ist gut gegangen. Wir haben uns dann irgendwann doch gefunden. Und ich muss sagen, es ist eine spannende Sache.
Also, wieso dachtest du, sie würden dich einsperren?
Ach, ein Scherz. Also habe ich nur so gesagt, weil
Weil es so hochgradig...
Sagen wir es mal so, es war sehr abwechslungsreich.
Hast du Vertrauen in die Medizin, in unser medizinisches System? Oder
absolut.
Bist du da ein bisschen skeptisch?
Nein, also ich habe da...
Dass da vielleicht auch oftmals es
ich habe sehr großes Vertrauen,
um Geld verdienen geht.
Ja, natürlich. Ich habe sehr großes Vertrauen da drin. Denke aber sehr gerne an diesen Spruch, den mir vor vielen Jahren mal zwei, nach meiner Einschätzung, fitte Internisten in Hamburg gegeben haben, als wir das Thema Gesundheit hatten. Irgendwas ist in der Laus ist mir da über die Leber gelaufen und ich hatte sie was gefragt. Da sagte eine zu mir, gucken Sie mich mal an, können Sie mich erkennen, können Sie mich hören? Was wiegen Sie denn? So wie Sie aussehen, brauchen Sie mir das gar nicht sagen, sagte er. Und haben Sie Schmerzen? Okay, sagte er, dann sind Sie nach WHO-Standard schon mal gesund. Und eins sollten Sie sich merken, sagte er. Wenn Oma sagt, das kann doch nicht angehen, von wegen, dass du irgendwelche Krankheiten am Hals hast oder dass sie da irgendwas mit dir machen wollen, was sie sich gar nicht erklären kann, dann sollten sie aufmerksam werden, sagten die beiden und grinsten. Und das meinten sie sehr ernst. Mhm. Das beherzige ich seit heute. Dennoch, ich bin ein Freund von zweiter Meinung, da ich nun mit Medizinern zu tun habe, in ernsteren Fällen auch durchaus ein Freund von der fünften und sechsten Meinung, weil ich es machen kann. Also wenn ich ein urologisches Problem anspreche und bin zufällig in den nächsten 14 Tagen bei 3, 4, 5 verschiedenen Urologen, dann knabber ich den Ohr ab, wenn es sich anbietet und sage, was halten Sie denn davon? Schadet ja nichts. Und manchmal freut sich der eine oder andere auch, wenn er mir mal einen Tipp geben kann, so ohne dass das gleich immer irgendwie eine Relevanz hat in Bezug auf ein Patientengespräch, wenn der persönlich sagt und so, ich würde das so machen oder ich würde das so machen. Das ist nicht schlecht und ist gut für mich, weil die mische ich dann alle, die Informationen, ja, und dann kommt da auch was Gutes bei raus.
Wie viele Maschinen waren das jetzt zu den Hochzeiten, die du verkaufen musstest?
Im Jahr? Ja, verkaufen musste, das war beim Konzern.
Okay.
Das war eine Notenvorgabe, da möchte man schon, dass man da also je mehr, je besser, aber es waren schon so Vorgaben. Ich erinnere mich, dass Spitzenleute bis zu 50 Systeme im Jahr verkauft haben. Das waren aber absolute Wühlmäuse. Ja, die kannten weder Feierabend noch irgendwelche Freunde, die haben nur verkauft. Man überlege mal, ein Gerät pro Woche, wenn du den Urlaub noch anziehst, wenn du mal krank bist, das vielleicht auch noch abgezogen wird, die ganzen Tagungen und Sitzungen, die da laufen, dann müsst ihr schon bei 2 Geräte für die verbleibende Zeit pro Woche verkaufen. Das ging dann auch nur, erstmal waren die Zeiten noch anders. Da hat Herr oder Frau Doktor auch schon mal während der Untersuchung mal eben mit der linken Hand die Unterschrift geleistet, weil das Geld kam ja auch als faire Gegenleistung dann rein. Da konnte man sich dann ein gutes neues Gerät, was mehr Diagnostik ermöglichte, auch kaufen. Ist heute ein bisschen anders aufgrund der finanziellen Situation. Also für mich ich war so im guten Mittelfeld und manchmal auch in der Oberliga unterwegs.
Also so 40, 30, 40?
Ja, so mehr so Richtung bei 30 in der Größe. Und beim Konzern. Heute sieht das anders aus. Heute freue ich mich, wenn ich was verkaufe.
Also eins im Monat?
Es sind schon ein paar mehr. Und da ich auch Gebrauchtgeräte verkaufe, die immer interessanter werden, ist wie mit Autos. Man muss nicht immer was Neues haben. Hat ja auch was mit der Umwelt zu tun, warum nicht ein gutes Gebrauchtes, ja, was irgendwo vom Leasing zurückkommt oder weil jemand sagt, ich gebe meine Praxis auf. Nachfolger finde ich eh nicht und bevor das Gerät dann da irgendwo...
Wie hoch ist die Marge?
Die Marge, oh, das kommt so ein bisschen Tagesform drauf an. Also wenn da eine Kinderärztin kommt, ein ehrlicher Mensch, der sich um Menschen kümmert, die nicht sprechen können, weil sie noch zu klein sind und das aus Überzeugung macht, dann ist mir die Marge egal.
Dann darfst du das Angebot optimieren. Für den Kunden.
Ich kann es selber entscheiden. Ich kann es verschenken, wenn ich möchte. Das mache ich nicht. Mit Minusgeschäften ist nicht gut, dann ist auch keiner glücklich. Aber ich habe da durchaus unterschiedliche Preisgefüge. Wenn ich sehe, dass da schon die teuren Bilder für 3.000 € pro Stück im Flur hängen oder so, dann muss ich nicht unbedingt den Preis noch nach unten kurbeln, wenn ich weiß, der Auftrag wird laufen.
Ja. Und das sind immer noch Ultraschallgeräte. Du bist deinem Ultraschallgerät treu
geblieben. Ja, ich mache das immer noch gerne. Und es ist ja so, wenn du das 35 plus minus 35 Jahre gemacht hast, hast du unglaublich viele Kontakte.
Und wie lange hält so ein Gerät?
Wenn du es gut pflegst, vergleich es mit einem Oldtimer. Ja, das kann durchaus 20 Jahre laufen. Die Industrie kommt natürlich und hat alle 3 Jahre was Neues. Die Innovationszyklen sind zu kurz, dass das kein Mensch mehr mitmachen kann, aufgrund der Ertragssituation ja auch nicht. Durchschnittslaufzeit 5 bis 10 Jahre ist schon so eine Range.
Wenn du so einen Strich ziehst und du fasst das nochmal eben kurz zusammen, was würdest du sagen, wie bringst du es auf den Punkt? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens ist diese berufliche Geschichte, also erstmal die Jugend, die berufliche Geschichte, die Entwicklung im Beruflichen in Kombination mit der Familie, mit Heiraten und Kindern, dieses alles zu verweben und zu leben. Das ist so, wobei ich auch mich nicht vergesse. Ich habe da durchaus, also wenn ich jetzt morgen nach Timbuktu fahre, ich habe eine Zahnbürste im Auto und ich verbinde das Notwendige mit dem Angenehmen schon sehr lange und sehr gerne. Ich mache mir den Stress nicht zu sagen, ich muss jetzt hier um, was weiß ich, 19.30 Uhr auf die Autobahn mich da vorm Elbtunnel anstellen. Ich suche mir dann ein schönes Hotel, achte darauf, dass wenn es kalt ist, die auch eine Sauna haben. Ja, im Sommer gucke ich auch, ob ich da nicht zu weit zum Strand habe, wobei dieses Klischee, der Außendienstler, der sitzt da sowieso mit seiner Badetasche da am Strand. Ich glaube, 5-mal habe ich es geschafft in den 30 Jahren, dass ich tatsächlich den Plan umgesetzt habe. Wenn ich bei Kunde X war, dann anschließend da hier oben in Timmendorf da beim Kaffee wichtig erst zu sitzen und dann nochmal an den Strand zu gehen. Das ist ein Klischee, das funktioniert sowieso nicht. Und nächsten Tag dann nochmal gucken, wen nehme ich noch mit, wo ist noch was zu tun. Ja, das ist toll. Und dann trotzdem die Familie zu haben, ein schönes Zuhause, Freund deiner Kinder zu bleiben. Klar gibt es auch da Spannungen, nochmal Situationen, wo die sagen, mein Gott.
Ne? Vater wieder.
Der Alte wieder. Ne? Und, aber das gehört irgendwo dazu. Ich denke ja durchaus auch mir manchmal meinen Teil über die Lebensweisen meiner Kinder. Fange aber auch durchaus des Öfteren an, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, warst du denn wirklich so viel anders?
Anscheinend nicht. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute als richtig tolles Original mitgemacht hast, dir Zeit genommen hast für eine Stunde Reden.
Mir ist es ein Vergnügen gewesen, hier zu sein. Ist spannend bei euch.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die eine Stunde Reden-Folge mit der Überschrift Warum das Leben es gut mit ihm gemeint hat. Ich finde, das geht quasi Hand in Hand über. Von Dieter zu Ulrich. Ulrich Aßmann erzählt auch ganz begeistert mit leuchtenden Augen aus seinem Leben und was alles einfach bei ihm rundgelaufen ist. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Und wer Lust hat, für den haben wir jetzt noch eine interessante Lebensgeschichte. Musiker und Podcaster Bente Faust hat nach Spuren seiner friesischen Großeltern gesucht. Die stammen beide von der Insel Föhr und sind vor fast 100 Jahren nach New York ausgewandert. Später sind sie wieder zurückgekehrt. Bentes Großvater musste für die USA in den Krieg gegen Nazi-Deutschland ziehen. Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte, erzählt davon in 6 Teilen. Und die gibt's nicht nur auf Hochdeutsch, sondern auch auf Friesisch, neu in der ARD-Audiothek.